Vor 2 Wochen stand ich hier. Ich habe erstmal etwas hergeleitet, aus der Bibel natürlich, nicht aus der Mathematik, und dann folgende Schlüsse gezogen. Die Bibel lässt folgende Schlüsse zu. Erstens, Christen sind bedingungslos von Gott angenommen, bedingungslos geliebt und bedingungslos gesegnet. Wer sich fragt, woher ich das habe, nächste Woche, also Ende nächster Woche, wird die Predigt online sein, genauso wie die Predigt von letzter Woche von Thomas. Die habe ich beide und die kommen jetzt online. Diese Woche hatte ich keine Zeit gehabt. Zweiter Schluss, jeder Christ, aber wirklich jeder Christ, darf daher die Vorzüge seiner göttlichen Zugehörigkeit erwarten und auch erleben. Er darf sie erwarten, er darf erwarten, dass es in seinem Leben passiert und er darf das auch erleben. Heute reden wir allerdings von einem wesentlichen Hindernis in diesem Alltag mit Gott. Wir haben ja eine Chatgruppe als Gemeindeleitung und da geben wir uns nach jeder Woche, nach jedem Gottesdienst Feedback. Darf ich sagen, was du gesagt hast? Sagst du, ja, sagen sie das, aber es hat was gefehlt. Es hat was gefehlt. Ich habe geschrieben, Fortsetzung folgt. Es gibt viele Dinge. Man liest, und ich bin nicht der einzige Christen in der Welt, leben in diesem Spannungsfeld. Wenn man diese Verheißungen sieht, wenn man das Ja Gottes zu uns sieht, und wir sehen das, was unser Alltag mit an Herausforderung bringt, dann fragt man sich, Herr, wo bist du? Wo bist du? Wieso ist das immer noch so? Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels nicht. Manchmal kommen so ganz kleine Blitze, dann sieht man, ha, und dann wieder, ha, können wir. Heute mache ich einen Schritt zurück. Ich habe keine Predigt im Sinne von 5 Schritte zum geistlichen Erfolg. Wenn ihr so ein Buch seht, kauft es nicht. Ich habe sie schon alle gelesen, diese Schlüsselbücher. Ich habe ein Vermögen darin, in Video und all diese Dinge. Es ist alles Bullshit. Ich sag's einfach so, es ist Bullshit. Wenn jeder Typ, egal ob promovierter Theologe ist oder wie viel Tote auferweckt hat, sobald er so ein Buch schreibt, schmeißt das Buch weg, nimmt das andere davor. Weil es gar nicht gibt. Gott ist nicht in Schlüssel, in Stufen und irgendwelche Sachen reinzubringen. Heute reden wir über ein wesentliches Hindernis in unserem Alltag mit Gott. Die Angst. Frage an euch, da ihr nicht reden könnt, ihr könnt euch bewegen und ihr die Hand erheben. Wer von euch ist vollständig angstfrei? Oder ihr kennt jemanden, der vollständig angstfrei ist? Komplett angstfrei. Wenn es so einen hier gibt, soll er die Hand erheben. Ich werde ihm das Gegenteil beweisen. Wir gehören also alles zusammen. Das ist super. Es gibt niemanden, der angstfrei ist. Und das hat einen Grund. Und deswegen gehen wir an den Ursprung der Angst. Im 1. Mose 3, die Verse 9 bis 13, ihr ahnt es schon, ich werde die Story über den Sündenfall lesen. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, die Vorgeschichte erspare ich uns allen. Ja, es gab eine Story, irgendjemand hat dafür gesorgt, dass Adam und Eva doch etwas getan haben, was Gott verboten hat. Und dann lese ich direkt danach, wenn Gott in den Garten kommt und Adam und Eva sucht. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, Gott also, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte? Du sollst nicht davon essen. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die hat mir gegeben von dem Baum. Und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und da antwortete die Frau, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Erkennt ihr diesen Muster? Ja, dieses Muster? Verantwortung für die eigene Handlung zu übernehmen, die Konsequenzen der eigenen Aktion zu ertragen. Also diese Dinge sind für uns Menschen leider keine Selbstverständlichkeit. Wir sind ja so reflexartig in der Art, wie wir eine Entschuldigung, einen anderen Schuldigen, eine andere Ursache finden können, Es gibt kaum ein natürliches, menschliches Defizit, das nicht auf Furcht bzw. auf Angst fußt. Kaum. Denn das ist bei uns so. Kinder kennen das Spiel schon. Dieses er war, sie war's. Ne? Das beherrschen wir. Wir sehen in der Politik, es gibt ja Leute, die verbrennen Steuergelder für irgendwelche Autobahngebühren, ich möchte keinen Namen nennen, und die versiffen Hunderte von Millionen unserer Gelder und sind nicht in der Lage zu sagen, ich habe Mist gebaut, ich trage die Verantwortung. Sie lügen, die ganze Welt weiß, dass sie lügen und trotzdem stehen sie da. Das sind unsere Vorbilder. Aber das ist ja kein Politikvortrag. Wir reden von Angst. Es gibt kaum ein natürliches menschliches Defizit, das nicht auf Angst fußt. Nehmen wir das Beispiel des Egoismus. Menschen, warum? Was ist das Egoistsein? Das ist Angst davor zu haben, sowohl emotional. Sie Menschen, die können einfach gar nicht. Ihre Zeit wollen sie nicht weitergeben, ihre Liebe wollen sie nicht weitergeben. Die können nur nehmen, die können nicht geben. Ob es Geld ist, ob es Zeit, ob es Zuwendung ist. Die sind eher daran interessiert, dass man sich um sie kümmert, als dass sie weitergeben. Denn bei jedem Geben haben sie Angst davor, zu wenig übrig zu haben. Egoisten. Nehmen wir noch andere Neigungen, die wir Menschen so kennen. Überheblichkeit. Also denken, was hat Überheblichkeit mit Angst zu tun? Überhebliche Menschen, die stehen doch über andere. Ne? Überheblichkeit fußt und Menschen, die überheblich sind, die fühlen sich wohl, wenn sie in einem Umfeld sind, wo sie sich stärker fühlen als andere. Spätestens, wenn man sie in ein Biotop steckt, wo die anderen genauso mächtig oder gar mächtiger sind, dann fangen sie an zu strugglen. Ihnen fehlt dieses Gleichgewicht, diese Gelassenheit, in einem Umfeld gleichwertiger sich wohl zu fühlen. Sie können nur Ungleichheit ertragen, zu ihrem eigenen Vorteil. Minderwertigkeit, so schlimm. Man hat Angst vor der Umgebung, man hat Angst vor der Anforderung, nie gut genug zu sein. Interessanterweise findet man diese Angst auch bei Perfektionisten. Sie scheitern an sich selber, denn die denken, dass das, was sie tun, nie gut genug sein wird. Also es muss ja nicht mal in einer Umgebung sein mit anderen Leuten, die sind sogar vor sich selbst schon schwach, zu schwach. Oder eine zerstörerische Angst, die wir Depression nennen. Oder Wut. Wenn man am Ende seine Argumente isst und denkt, man müsste jetzt das irgendwie kompensieren. Wie ein Affe. Ich kann ja nicht mehr, also muss ich ja lauter werden als du. Und ich bin am Ende meiner Denkfähigkeit, also werde ich wütend. Ich kann nicht mehr. Oder Höhenangst, Raumangst, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod. Die Liste ist ewig und lang. Jeder weiß, wovor er Angst hat. Ich kann nicht. Ich würde gerne über Berge spazieren, wandern und stehen da. Ich finde diese Luftbilder immer so toll. Ja, wenn mal so die Drohne so über die Klippe geht und da steht und das würde ich gerne. Ich traue mir gerne sowas, ne, dass ich schwebe und das Ganze so. Aber ich kann das nicht. Mein Gleichgewicht schaltet ab. Auch wenn mein Gehirn sagt, du bist auf dem Boden. Ich erkenne die Senkrechte nicht mehr. Ich könnte so stehen und würde nicht mal wissen, dass ich schief stehe. Bei mir ist das ein Problem, was biologisch noch gelöst werden muss. Aber das ist Angst. Menschen leiden darunter. Wir alle Menschen tragen auf natürliche Weise Angst in uns. Wir wissen warum. Wir leiden unter dieser Last, ne? Denn das ist ja eine Last. Und Jesus rät deswegen dazu, in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt zu mir, ihr alle, kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last was erdrückt werdet. Ich, Jesus, werde sie euch abnehmen. Ihr nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Zwei Dinge. Ihr nehmt mein Joch und ihr lernt von mir. Nehmen reicht nicht aus. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich, Jesus, auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Was ist das für ein Joch? Wisst ihr, wie ein Joch funktioniert? Habt ihr schon mal zwei Kühe gesehen, die von gleichem Joch geführt werden? Oder zwei Elefanten in Asien, da gibt es immer das erfahrene Tier, und das andere Tier, was drunter kommt, das ist ja so wie ein Holzstück und da drunter ist eine erfahrene Kuh und wenn die eine neue dazukommt, manchmal sind zwei erfahrene Kühe drunter, aber wenn eine neue Kuh dazukommt, dann kommen sie mit einer erfahrenen zusammen, die den Weg diktiert und die andere muss mitgehen, denn die sind ja solidar durch dieses Werkzeug, das Joch. Das heißt, wenn man unter dieses eine Joch geht, was Jesus zur Verfügung stellt, da ist ja schon jemand, der da ist, der dann, wenn wir drunter kommen, dafür sorgt, erstens, dass es nicht wiegt, zweitens lernen wir dadurch, mit ihm zu gehen und er führt uns natürlich dahin, wo wir hin sollten. Richtig? Und dieser jemand, wissen wir oder vermuten wir, schreibt Jesus nicht, sagt Jesus nicht, aber dieser jemand ist der Heilige Geist. Wir sollen also erstens unsere Last, unsere Sorgen bringen. Das ist eine. Das ist ein Gepäck, das tragen wir alle. Zweitens sollen wir, nachdem wir es abgegeben haben, es gibt eine Reihenfolge, ich gebe erstmal ab und dann gehe ich um das Joch und dann lasse ich mich führen durch den Heiligen Geist. Er kennt den Weg. Dieses Angebot gilt für Menschen, die Jesus als ihren Retter angenommen haben, es geht nicht für jeden, und die bereit sind, ihn als Herrn zu akzeptieren. Gottes Ansichten über Angst, Gottes Ansichten über unseren Werdegang und Gottes Absicht für seine Kinder, die wir dann sind, die sieht folgendermaßen aus. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn es gibt auch einen Grund dazu. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt oder andersrum ersetzt, ersetzt die Angst. Ersetzt nicht irgendeine Angst, sondern ersetzt, steht so wortwörtlich, könnt ihr überprüfen, ersetzt jede Angst. Ich wiederhole diesen Satz. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt oder ersetzt jede Angst. Ich würde sagen, Halleluja. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, mit Konsequenzen. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Es gibt also einen Schlüsselvers, den schreibt Johannes, der sich selbst als den Jünger, den Jesus liebt, beschreibt. Ihm ist das bewusst, die Voraussetzung für ein Leben mit Gott ohne Einschränkung fängt damit an, dass wir etwas ablegen, was uns seit uns in unserer Natur behindert, nämlich die Angst. Aber er sagt auch nicht, ihr kommt hin wie, und schmeißt eure Angst weg. Er sagt, nein, das ist nicht der Weg. Ihr nehmt die Liebe und die Liebe vertreibt die Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Es gibt also etwas, was uns bewusst werden müsste. Und die Konsequenz daraus ist Angstfreiheit. Im Kontext geht es hier natürlich um unser Vertrauen in Gottes Liebe. Und das ist dann die Konsequenz aus in unserem Leben. Wer diese göttliche Liebe erkennt und versteht, kann keine Angst mehr empfinden, weil ihm Gottes bedingungsloses Ja, ich erinnere vor zwei Wochen, zu sich, das Ja Gottes zu mir, zu dir, uns eine andere Perspektive im Alltag eröffnet. Das ist dieses Bewusstsein, was der Heilige Geist, wir sind mit ihm unter einem Joch, dieses Bewusstsein, was wir vom Heiligen Geist bekommen, das in uns diese Liebe präsent macht. Und dann stehen wir in einer Situation und diese Zuversicht, der Herr ist bei mir, er ist mächtiger als die Umstände, die führt nicht, das ist nicht Magie. Der Heilige Geist setzt in unser Herz seinen Frieden. Es kann jeden Bereich unseres Lebens betreffen. Es kann unsere Gesundheit betreffen, es kann unsere Arbeit, also das soziale Umfeld betreffen, es kann das materielle Umfeld betreffen, es spielt keine Rolle. Wenn mir meine Position in Gottes Schutz, wenn mir meine Position unter Gottes Schutz, sollte ich sagen, bewusst ist, gehe ich anders mit den Herausforderungen des Alltags um, oder? Die Position, die ich habe, das ist die, die mir das gibt, die Befähigung, meinen Alltag anders. Ich habe eine völlig andere Perspektive auf mein Umfeld. Ich reagiere anders auf die Herausforderungen des Alltages. Warum? Ich habe im Inneren Ruhe, während ich handle. Ich habe sogar Ruhe, bevor ich handle. Obwohl die Herausforderung da ist. Es ist kein Wegschauen, es ist ein Hinschauen in eine anderen Grundvoraussetzung. Deswegen, weil das so wichtig ist, Paulus in dem Epheserbrief diese Kernvoraussetzung für ein normales Leben als Christ geschrieben. Im Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 20 steht: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie, jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen trägt, dass er, Gott, Jesus, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Sein Gebet ist, Gott soll durch seinen Geist, also das Mittel, was mit uns unter diesem Joch ist, Gott soll uns durch seinen Geist mit Kraft stärken an unserem inneren Menschen. Denn da fängt es an. Hier drin. Hier sehen wir, das ist unser Geist, der gemeint ist. Wenn er unter der Führung des Heiligen Geistes steht und durch ihn gelenkt wird, dann sind wir da, wo wir ihn sollen. Das ist das Gebet von Paulus. Es geht weiter. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Unsere Position ist wichtig. Es geht nur um Liebe. Wir müssen uns ständig bewusst machen, damit ihr das versteht, was da passiert. Ich habe es geschrieben und dann bin ich, nachdem ich das Ganze getippt habe, bin ich ins Bad und habe geduscht. Und ich habe es heute geschrieben. Deswegen bin ich also, ich habe nicht gestern geschrieben, ich habe also heute geschrieben, heute geduscht. Und während ich unter der Dusche war, kam mir der Gedanke, vergiss nicht zu sagen, dass wenn du in Gottes Liebe bist, ist es nicht etwas, wo du hast einmal, so wie der Tag, an dem du dich bekehrt hast und dann ist es, hey, nein, es ist nicht so. Das ist ein Dauerstruggle. Warum? Wir haben 5 Sinne, die sehen, die spüren, die fühlen. Wir haben ein Gehirn, was trainiert ist auf alle möglichen Dinge dieser Welt. Wir sind so getrimmt, dass Angst bei uns ein natürlicher Begleiter ist. Deswegen ist dieses hier keine einmalige Sache, das ist ein Prozess der Entwicklung. Wenn ein Petrus, der mit Jesus gelebt hat und seine Wunder gesehen hat, ihn dreimal verleugnet hat, wie viel mehr wir? Also, das ist keine Höhe, abgehakt. Heute habe ich es überwunden, heute war ich Sieger, morgen nein. Es ist ein Repetitum, ganz wichtig. Deswegen nochmal zurück. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass aufgrund des Glaubens in euren Herzen, wir erfüllen alle die Bedingungen, wir haben Jesus angenommen, wir haben diesen Glauben und deswegen sagt er, ich bete, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. In einer anderen Übersetzung, der französischen Übersetzung stellt, dass wir eingetaucht sind in der Liebe Gottes, faktisch untergetaucht sind in Gottes Liebe. Und darauf dann gegründet gehen. Unser Fundament, unsere Position ist wichtig. Die müssen wir uns ständig bewusst machen. Denn gerade da ist jede Ablenkung durch die Umstände gefährlich und nachteilig. Die Notwendigkeit einer ständigen, wie sich wiederholenden Abhängigkeit von Gottes Heiligen Geist ist hier unübersehbar. Wir können nicht ohne ihn, deswegen müssen wir jedes Mal wieder zurück, denn unsere Sinne, unsere Wahrnehmung diktiert uns eine völlig andere, natürliche, menschliche Vorgehensweise. Dafür brauchen wir ständig geistliche Nahrung. Deswegen müssen die Akkus immer wieder aufgeladen werden, um unseren Glauben zu füttern. Ich erinnere daran, Glaube kommt vom Gehörten. Ich lese, ich glaube, ich höre, ich glaube. Und wenn ich Mist lese, glaube ich auch Mist, dass die Erde flach ist, dass es kein Coronaviren gibt, und so weiter. Ist mir die Frage, wo bekomme ich meine Nahrung her? Das entscheidet nämlich, welche Frucht in mir vorhanden ist. Wir müssen ständig dieses Wort Gottes in uns tragen, damit die Verheißungen wahr werden in unserem Geist. Paulus betet weiter. Das wird euch dazu befähigen, also das in Gottes Liebe getaucht zu sein, befähigt uns dazu, zusammen mit allen anderen Christen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Jetzt kommt's, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, also menschlich, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr, also man sieht hier die Entwicklung, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Es gibt etwas, was zu finden ist. Das heißt, es steht zur Verfügung, aber wir sind nicht drin. Wir sollen dahin, das ist der Weg. Und in diesem Joch mit dem Heiligen Geist werden wir dahin geführt, die Dinge zu entdecken, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich gehe zu schnell, das kommt später. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gottes Normalität für uns übernatürlich ist. Ich wiederhole, Gottes Normalität ist für uns übernatürlich. Es ist eine völlig andere Dimension. In dieser Dimension ist unsere Intelligenz niemals ausreichend. Ich gebe euch zwei Beispiele, eigentlich eins. Not erdrückt uns Menschen. Wenn wir in Not geraten, da wo es jedem wehtut, ich weiß nicht, was bei dir Not ist, Not erdrückt Menschen. Frieden in der Not und Zuversicht auf Veränderung in der Not ist nicht natürlich. Das kann aber der Heilige Geist schenken und das ist der Grund, warum er da ist. Denn ein blinder Mensch würde mit seinen Sinnen nur erkennen, dass er nicht sehen kann. Das ist seine Realität. Ich kann nicht sehen. Als Ramona da war, habe ich sie einmal gefragt, sag mal, Ramona, kannst du dir Farben vorstellen? Sagt sie, nö, ich kann mir Farben nicht vorstellen. Ich kann hell und dunkel wahrnehmen, aber Farben kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann ja die Worte rot, grün, blau und so weiter, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Das ist das, was ihre Wahrnehmung ist. Aber die Zuversicht in der Heilungserwartung eines Kranken, dass Gottes Absicht es ist, dass er gesund wird, das kann nur der Heilige Geist schenken. Ich kann euch hunderte von Stunden darüber machen, wenn der Heilige Geist in euch nicht dafür sorgt, werdet ihr mir denken, jo, ich bin ja blind, bleib blind, bin krank, bleib krank. Warum? Ich spüre doch den Schmerz. Was? Gottes Geist sorgt dafür, dass wir in diese Dimension kommen, wo unsere Logik am Ende ist. Paulus betet weiter. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, sprich von Gott, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ich habe da bewusst gestoppt. Ihm, der in uns mit seiner unerschöpflichen Kraft am Werk ist. Wo ist der am Werk? In uns. Wieso sehe ich das gar nicht? Ne? Müsste man dem... Wieso? Sehe ich nicht. Der ist in uns am Werk mit seiner unerschöpflichen Kraft und er kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder begreifen können. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Uns ist ja kaum bewusst, dass Gott uns mit übernatürlicher Macht ausgestattet hat, ne? Habt ihr jetzt dieses Bewusstsein? Spaziert ihr einfach so durchs Leben? Ich bin sowas von übernatürlich ausgestattet. Superman, Superfrau. Spürt das so? Ich nicht. Aber ich stehe da. Er hat uns mit unerschöpflicher Kraft. Sprich, es ist nicht nur eine Kraft da, aber die kann nicht aufhören. Die ist am Werk in uns. Und mit dieser Kraft kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir überhaupt erbitten oder begreifen können. Da ist in uns ein Riesenpotenzial, das heißt göttlich. Uns ist ja gar nicht bewusst. Übernatürliche Macht ausgestattet. Aber wozu? Zur persönlichen Standhaftigkeit. Wir müssen, wenn der Wind von vorne bläst, stehen können in dieser Gewissheit. Ich bin nicht alleine. Und das ist nichts. Denn der mit mir ist, ist mächtiger als der gegen mich ist. Das ist wichtig. Deswegen ist er da. Und das zweite ist zum Dienst. Es ist ja nicht nur, dass wir, ich kann über Wasser laufen, ja, schön, aber wozu machst du das? Ist ja jemand, der ertrinkt, den du da rausholst, dann macht es Sinn, über Wasser zu laufen. Aber nur, ich mach das Fenster auf, da ist ja ein Berg, der dich stört und sagt, ja, das Wort hat gesagt, ich spreche in Glauben, dann verschwindet der Berg und der Berg verschwindet, dann knallt die Sonne auf deine Bude. Das ist ein Problem, das hat nichts überbracht. Also Gott stattet uns aus zu Standhaftigkeit, wenn wir gerade Umstände haben, die uns überfordern. Das ist das eine. Und das zweite ist zum Dienst in der Liebe. Warum? Wir haben einen kleinen Auftrag, ganz kleinen Auftrag hat uns der Herr gegeben, die Welt zu verändern. Mich hat beschäftigt, dass Jesus in seiner Macht nicht einfach gesagt hat, ich suche mir 5000 Leute oder wie bei Gott, als er mit Jesaja sprach, 7000 Mann habe ich mir in Israel. Ich bin alleine, hier haben dich verlassen, dein Altar ist zerstört und ich bin der Einzige, der ich geblieben bin. Gott sagt, nö, 7000 Mann sind da treu und die haben vor Baal das Knie nicht gebeugt. Du bist nicht alleine. Jesus hätte 7000 Leute, 70.000, 700.000 haben können, nach dem Motto, ich maximiere hier die Chance, dass der Glaube die Welt erobert, oder? Der macht 12! Der hätte sich einen König aussuchen können, mit der mächtigsten Armee. Nö. Der nimmt 12 Leute, die vor irgendwelchen Leuten abhauen müssen. Sogar wenn eine Frau spricht, geht auch der Chef von den Haut ab. Den kenne ich nicht, Petrus. Das war nicht mal eine Königin. Das war nur eine Bedienstete. Die hat schon dafür gereicht, dass er seinen Glauben leugnet. Diese 12 haben die Welt verändert. Glaubt ihr, die hätten das aus eigener Kraft schaffen können? Das ist göttliche Kraft. Und die steht uns zur Verfügung. Und deswegen dürfen wir keine Angst haben. Wir wurden auserwählt. Wir wurden erstmal ausgewählt. Wir sind Auserwählte und wir haben einen göttlichen Auftrag. Sorry, es ist einfach so. Wir haben einen göttlichen Auftrag. Im Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, nämlich was wir sind, Christen, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Ist das nicht cool? Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns liegt es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat uns nicht nur ausgestattet, er hat auch noch für uns den Weg geebnet. Er hat gesagt, okay, das hier, das soll die Ladina machen, das ist für den Thomas. Deswegen lohnt es sich nicht zu sagen, ich werde predigen wie der Lasso oder ich werde spielen, singen wie die Rahel oder nein, was ist das, was Gott für dich vorbereitet hat? Das gilt es zu erkennen und zu tun. Jeder ist unter diesem Joch mit dem Geist, der uns unterschiedlich führt, weil jeder in diesem Werk eine bestimmte Rolle hat. Und das, was du nicht tust, wird niemand tun. Gott hat für dich etwas vorbereitet. Wir brauchen deswegen keine Angst davor zu haben, denn Gott wirkt durch uns, oder? Ich fasse zusammen. Ich muss das stoppen, sonst rede ich die nächste Stunde weiter. Angst ist real. Das muss ich niemandem erläutern, denke ich. Angst ist real. Christen sollen sie aber durch die Erkenntnis ihrer anderen Natur, die Erkenntnis ihres Standes, Gottes Kind, ihre Position vor Gott in Jesus Christus. Wir sind das, was wir sind, nur in Christus. Christen sollen erkennen, Christen, habe ich das letzte Mal gesagt, bedeutet gesalbt. Christen heißt, Christsein heißt, mit dem Heiligen Geist gesalbt. Oder die den Heiligen Geist in sich tragen. Christen sollen durch ihre Position vor Gott in Christus diese Angst überwinden. Und das ist keine Einmalsache, das ist ein Dauerkampf. Denn, das gibt einen Grund dazu, der Zugang zu Gottes Dimension, zu Gottes natürlichem Feld, da wo er uns haben will, da wo wir funktionieren sollen, da wo wir Jesus gleich sind, da wo Gottes Verheißungen richtig für jeden Normalität werden. Diese Dimension, um die zu erreichen, denn das ist die Absicht Gottes. Wir wollen dahin, oder? der Zugang zu dieser göttlichen Dimension sowohl für unsere persönliche Ausstattung als auch für den übernatürlichen Dienst. Um den Raum hier zu putzen, brauchen wir keine übernatürliche Kraft, aber für den übernatürlichen Dienst da draußen brauchen wir den schon. Und das liegt in der Vertreibung dieser Angst durch die Gründung in Gottes Liebe. Amen.